einfach haben. Man kann sagen, wenn es gezeigt ist, dass es Gott gibt, und das haben wir ja ein bisschen gestern versucht zu tun, dann folgt daraus, dass man auch Pflichten gegenüber Gott hat. Deswegen gibt es im Mittelalter gar keine extra Religionsphilosophie, die wird erst in der Neuzeit erfunden, sondern so wie das im Katechismus ja auch drin stand, im Beichtspiegel, es gibt Pflichten Gott gegenüber, es gibt Pflichten den anderen gegenüber und Pflichten sich selbst gegenüber. Und zu diesen Pflichten Gott gegenüber gehört die Gottesverehrung, das Lob, und damit ist die Sache eigentlich klar. Ich will es jetzt anders entwickeln und will die These aufstellen und behaupte, dass man nicht richtig mit der eigenen Situation umgehen kann, mit der endlichen Situation, wenn man nicht die Grundhaltung des Gebetes hat. Und das, was den Menschen schwierig macht in seiner Existenz, das ist, dass er um seine Endlichkeit weiß. Davon haben wir schon geredet, dass der Mensch sich endlich und begrenzt weiß. Und das deutlichste Zeichen für Endlichkeit ist die Zeit. Also Hegel sagt, das Zeitliche ist, und insofern es ist, ist es schon nicht mehr. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, und dann ankommt, ist er schon vorbei. Das Jetzt gibt es nicht. Deswegen sagt ja auch, also die Dame da am Radio sagt, beim Gongschlag wird es 4 Uhr, und dann macht es bumm, und dann sagt die Dame, beim Gongschlag war es 4 Uhr. Wann ist es denn nun 4 Uhr? Vorher heißt es, es wird gleich 4 Uhr sein, dann heißt es, es war 4 Uhr, 4 Uhr ist weg.
Warum ist es wichtig, was zu sagen?
Das sage ich deswegen, um deutlich zu machen, dass in aller Welt die Menschen finden, Endlichkeit ist etwas, und Zeitlichkeit ist die deutliche Form von Endlichkeit, ist etwas besonders Schlimmes, weil man eigentlich nie etwas in der Hand hat. Die Zukunft habe ich noch nicht, die Vergangenheit habe ich nicht mehr und die Gegenwart ist ein Strich und der ist dauernd weg. Also man lebt in Wirklichkeit überhaupt nicht. Und deswegen diese Formel von Hegel, das Zeitliche, insofern es ist, ist schon nicht mehr. Es ist immer schon weg, man kann immer nur hinterher darüber reden. Im Deutschen hat man darauf hingewiesen, dass das Wesen zugleich auch von gewesen kommt. Man weiß von etwas immer erst, wenn es vorbei ist. Solange wie es ist, weiß man es noch nicht recht. Man kann nicht sagen, das ist eine schöne Aufführung, während man in einem Konzert sitzt. Denn im nächsten Moment kann ja die Saite reißen oder es wird der erste Geiger erschossen oder sonst irgendwas. Nicht? Und dann ist alles aus. Man weiß, das ist eine gute Aufführung erst dann, wenn sie vorbei ist. Ja, dann ist sie aber vorbei. Und so gibt es Gedichtzeile im Deutschen, die heißt, wir hören's nicht, wenn Gottes Weise summt. Wir merken es erst, wenn sie verstummt. Nee? Also erst, wenn etwas vorbei ist, merkt man, was man eigentlich hatte. Man kann nicht eigentlich sagen, jetzt bin ich glücklich, sondern man sagt, hinterher, da war ich glücklich. So wie die Emmaus-Jünger. Hinterher sagen sie, brannte nicht unser Herz.
Ein Glück bleibt mit uns.
Aber nur von hinterher, ein Glück, das schon vorbei ist. Und jetzt ist die Frage, also Jean-Paul hat gesagt, es gibt ein Paradies, aus dem können wir nie vertrieben werden. Und das ist die Erinnerung. Aber Goethe sagt, es gibt nichts Schlimmeres, als sich in unglücklichen Zeiten an glückliche Zeiten zu erinnern. Das Beste wäre, man hätte es nie erlebt, dann würde man sich wenigstens nicht hinterher so verzweifelt sein. Ich sage ja nicht, dass die Leute recht haben, ich erzähle ja nur so. Nicht? Dass ich sage, dass es sehr schwierig ist mit dem, was Zeitlichkeit heißt. Und ich habe ja schon gesagt, sowohl Asien wie die Griechen sagen, das Beste ist, man wird nicht geboren. Und sagt Odo Marquardt, wem stößt das schon zu? Wem passiert das schon? Odo Marquardt, das ist ein Philosoph, ein deutscher Philosoph. Nicht? Das Beste ist, nicht geboren zu werden. Für uns ist es schon zu spät, uns ist es schon passiert. Ja, so. Und jetzt will ich zeigen, dass gerade man mit der Zeit nur richtig umgehen kann, wenn man betet. Also ich will nicht reden über das private Gebet, das liturgische Gebet, dies und jenes, darüber können wir dann diskutieren, wie Sie wollen. Ich lege erst einmal meinen Entwurf vor, indem ich sage, dass der richtige Umgang von Zeit etwas mit dem Gebet zu tun hat. Und dann fange ich so an und sage als alles Erstes, wenn jemand anfängt, Wir sind ja Leute, die anfangen. Ich fange nicht wieder an mit dem Anfangen können. Aber sie erinnern sich noch. Sondern ich will nur sagen, wer anfängt, hat immer schon angefangen. Beim Anfangen ist niemand dabei. Wenn Sie aufwachen, sind Sie immer schon aufgewacht. Wenn Sie merken, Sie kriegen den Schnupfen, haben Sie ihn schon. Und so ist es beim Verliebtsein, bei allem Möglichen, wenn man merkt, es fängt an, ist es schon passiert. Das erinnert an das Bild, was ich da gemalt habe. Sie erinnern sich noch, als ich gesagt habe, wann fange ich an?
Wenn ich jetzt auf den Arm gehe.
Ich gehe nochmal zurück zu dem anderen Bild. Wo ich gesagt habe, wann fängt ein Winkel an? Nicht? Hier in dem Punkt. Zuerst bin ich noch nicht. Und dann bin ich schon. Und dann fange ich wirklich an. Erst bin ich nicht. Dann bin ich schon. Und wo ist der Anfang?
Ja.
Irgendwo dazwischen, ja. Aber wann? Wo genau Sie dazwischen hingehen, werde ich wieder sagen, entweder da bin ich schon oder ich bin es noch nicht. Und wo ist der Anfang?
Das Wichtige ist nicht wann,
aber mich interessiert das wann.
Ja, das
ich möchte gerne wissen, wer beim Anfang dabei ist.
Zum Beispiel, ich habe angefangen zu schreiben.
Sie haben angefangen zu schreiben, aber wann fangen Sie wirklich an?
Jetzt.
Nein. Jetzt noch nicht und dann schon.
Ja.
Und wo ist der Anfang? Sehen Sie. Also behaupte ich. Und drum meine These, Satz 1 heute Nachmittag, wer anfängt, hat immer schon angefangen. Das heißt, wer anfängt, hat immer schon Vergangenheit. Und drum schreibe ich erstmal hier hin, Herkunft. Herkunft oder Vergangenheit. Einfach Präteritum oder so. Mhm. Herkunft. Und es gibt im Deutschen, gab es früher, so im deutschen Bürgertum, die Redensart, eine Frau mit Vergangenheit. Das heißt, dass sie nicht ordentlich gelebt hat, dass da schon irgendetwas gewesen ist. Also, wir sind immer schon da, wir haben immer schon eine Vergangenheit. Und was ist nun das Besondere bei der Vergangenheit? Man kann sie nicht ändern. Sie ist immer schon passiert. Ich bin nicht frei gegenüber meiner Vergangenheit. Wir hatten gesagt, Freiheit heißt anfangen können. Wer anfängt, hat aber immer schon angefangen. Und deswegen ist wer frei ist, nicht frei.
Er war frei.
Er war frei, aber jetzt ist er es nicht mehr. Und was hilft es mir, dass ich gestern frei war?
Er ist frei, weil ich das tun mache.
Das schon, aber was mache ich mit der Vergangenheit? Warum interessieren einen die Fragen mit der Vergangenheit überhaupt? Weil die Vergangenheit sich meiner Freiheit entzieht. Keiner von uns, also anfangen heißt ja, ich fange an, souverän, ich fange an. Aber ich habe angefangen, ist überhaupt nicht souverän. Sartre sagt dann dazu, ich bin verdammt frei zu sein. Condamné à la liberté. Ich bin nicht frei, nicht frei zu sein. Also die Freiheit ist zwar einerseits die Freiheit, aber Freiheit ist immer unfrei, weil ich nicht mehr frei bin, nicht frei zu sein. Warum ist das so interessant? Warum reden wir da jetzt überhaupt drüber? Wahrscheinlich finden Sie es gar nicht interessant, sondern blöd. Aber wir werden schon sehen, dass es auch interessant wird. Es ist deswegen interessant, weil der Mensch fragt, weil der Mensch fragt, wie soll ich mit meiner Vergangenheit umgehen? Denn wir sind ja nur, was unsere Vergangenheit ist. Wir sind das, was wir geworden sind. Wir können ja nicht reden über das, was wir jetzt sind. Und wir können nicht über das reden, was wir vielleicht mal sein werden. Sondern wir können ja nur über das reden, was wir jetzt geworden sind. Das heißt, das, was wir jetzt haben, ist unsere Vergangenheit. Bei jedem von uns. Aber genau diese Vergangenheit kann ich ja nicht ändern. Es kommt also darauf an, wie interpretiere ich meine Vergangenheit. Und warum ist das so interessant, wie ich meine Vergangenheit interpretiere? Weil ich wissen will, ob ich meine Vergangenheit akzeptieren kann oder ob ich sie verleugnen muss. Sowohl der Marxismus wie der Existenzialismus, sie haben alle gesagt, die Freiheit, was hinter mir liegt, zählt nicht, mit mir fängt die Welt an. Und das stimmt nicht, wir haben eine Vergangenheit. Wir fangen nicht als ein leeres Blatt an, sondern wir haben immer schon gelebt. Die Frage ist also, wie kann ich mich akzeptieren? Kann ich mich akzeptieren, wenn ich behaupte, ich bin so aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt? Also das Ganze ist ein Glücksspiel, so wie Monod gesagt hat, wir sind die Zigeuner am Rand des Universums. Wir rollen so heraus aus dem Becher einfach so und jetzt sind wir da und müssen sehen, was wir damit machen. Könnten wir dann einen Respekt vor uns haben oder Respekt vor anderen? Könnten wir uns wirklich akzeptieren? Das ist ja das Problem, dass die Leute sich fragen, kann ich mich akzeptieren? Kann ich meine Eltern akzeptieren? Kann ich mein bisheriges Leben akzeptieren? Das ist ja das Problem. Und dazu muss ich meine Herkunft deuten. Und ich habe schon gesagt, schon damals, wie ich das letzte Mal da war, Ende März, eine Gesamtdeutung von vorliegenden Fakten nenne ich Glaube. Ich schreibe also Herkunft und hier schreibe ich Glaube hin. So. Und jetzt schreibe ich hin, was muss ich von meiner Herkunft glauben, um sie annehmen zu können? Um sie akzeptieren zu können? Um sie nicht verleugnen zu müssen? Es gibt zum Beispiel ein berühmtes Buch von Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein. Das ist überhaupt ein Thema bei Max Frisch, dass Figuren da sind, die erfinden sich ein neues Leben, eine neue Biografie, um überhaupt sich zu akzeptieren und um von anderen akzeptieren zu können. Und das ist ein Thema, was immer wieder in der Literatur vorkommt. Jemand macht sich über sich Träume und Vorstellungen. Viele Kinder haben das geträumt. Ich bin eigentlich ein Findling oder ich bin irgendwo gestohlen worden oder ich bin eigentlich ein Prinz oder eine Prinzessin und bin entführt worden oder wie immer. Also so diese Vorstellungen, kann man sich akzeptieren oder nicht? Wer bin ich eigentlich? Woher gäbe es sonst diese Märchen mit diesen verwunschenen Leuten, dass jemand eigentlich ist ein Bär, aber in Wirklichkeit steckt ein Prinz darin. Oder ein anderer ist ein Frosch und wenn er den richtigen Kuss bekommt, dann wird er ein Prinz. Nicht? Oder so diese Geschichten. Nicht? Also das gibt es ja in vielen dieser Bilder, dass das so auftaucht. Oder das Tier, nicht? In La Belle et la Bête. Immer so dieser Gedanke, wann bin ich selbst, dass das auftaucht. Wann kann ich mich annehmen? Und nun behaupte ich, dass Annahme der Grundvollzug schon von Dank ist. Ich schreibe jetzt mal hier Dank hin und dann erkläre ich das noch. Ich behaupte nämlich Folgendes. Ich behaupte, man kann sich nur annehmen, wenn man sich annehmbar findet. Und man findet sich nur annehmbar, wenn man sich angenommen hat. Ja? Ich weiß ja nicht, warum ihr das immer so schwierig findet. Das ist alles so einfach. Also annehmbar heißt akzeptabel. Ja, ich kann etwas nur akzeptieren, wenn es akzeptabel ist. Und ich finde etwas nur akzeptabel, wenn ich es akzeptiere. Einfach das. Klar? Ja. Dass das hineingeht. Und jetzt behaupte ich, dass eben Annahme der Grundvollzug schon von Dank ist. Nicht erst, ehe man sagt, Dankeschön, Dankeschön, sondern überhaupt etwas annehmen ist schon eine Form von Dank. Es gibt nämlich Leute, die können gar nichts annehmen. Die rächen sich sofort. Das heißt auf Deutsch, sie revanchieren sich. Also zu Weihnachten ist das so. Der eine schenkt was und der andere schenkt sofort etwas zurück. Wie du mir, so ich dir. Nicht so ein großer Schlagabtausch ist. Potlatch heißt das also da bei den nordamerikanischen Indianern. Potlatch. Wer kann noch mehr geben als der andere? Und wer zuerst ruiniert ist, hat gewonnen. Nicht? Also, dass dieser Gedanke dort drin steckt, Thomas von Aquin schreibt extra, man soll auf eine Gabe nicht zu schnell eine Gegengabe geben, weil das nur ein Zeichen ist, dass man nicht dankbar sein will. Dass man nicht dankbar sein will. Wenn man auf eine Gabe nicht entgegennehmen kann, so meint, ich muss mich sofort revanchieren. So wie so üblich ist, jemand wird eingeladen, dann muss er gleich wieder einladen. Oder man gibt was und man gibt zurück. Oder man bekommt das Geschenk, muss es schenken. Damit es ja immer ausgeglichen ist. Und da ist es bezeichnend, dass man das im Deutschen sich revanchieren nennt. Und Revanche heißt die Rache. Nicht? Das ist also schon interessant. Und hier kommt es darauf an, nehme ich.
Aber Geschenk führt immer ein Interesse, oder ist das Kauf genannt, oder? Haben Sie das schon gehört?
Was gehört?
Für Kauf. H-A-U. Das ist das Geschenk, das bedeutet, Geschenk führt immer ein Interesse. Wenn du etwas schenkst, du bist schon immer interessiert für jemanden.
Ja, das ist eben die Frage, was das bedeutet, ob das stimmt.
Es muss nicht sein, zum Beispiel Weihnachten sind kein Business
manchmal. Ja, ja, ist so. Ja, ja, und Gegenschenken ist es einfach nur so. Ne?
So sagt Anthropologie, weiß nicht, oder Kulturanthropologie.
Ja, ja, eben.
Aber Sie stellen das.
So ist es. Ich gebe zu, dass das so ist, weil wir alle unmenschlich sind. Nicht? Wir erinnern uns zurück, wie wir mit den Menschen geredet haben, haben wir gesagt, es gibt zwei Gegensätze zu Mensch, Nichtmensch und Unmenschlich. Und da wir alle auch unmenschlich sind und lieblos, ist vieles an unseren Geschenken nur eine solche Tauschökonomie. Und dagegen wendet sich ja Jesus. Jesus sagt, ihr sollt nicht die einladen, die euch hinterher wieder einladen. Und ihr sollt nicht die grüßen, die hinterher wieder grüßen. Sondern ihr sollt es geben, ohne dass es wieder zurückkommt. Und so heißt es schon in der Weisheitsliteratur, schicke dein Brot über das Wasser. Guck nicht immer, dass du wieder bekommst, was du gibst.
Das ist nur, was wir sollten machen.
So ist es. Wir machen es oft anders. Und das will ich ja nur schildern. Ich wollte also sagen, ein wirkliches Annehmen ist schon eine Form von Dank. Wenn ich wirklich annehme, und nicht es bloß nehme als eine Provokation dazu, dass ich gleich wieder zurückwerfe. So wie im Krieg, da kommt die Handgranate dort aus dem Graben und ich werfe sie gleich wieder zurück. Und das soll ja gerade nicht gemeint sein. Nicht? Und auf der anderen Seite möchte ich sagen, nur wenn ich glauben kann, dass meine Herkunft eine Gabe an mich ist, kann ich mich annehmen in Dank. Wenn ich bloß ein Produkt der Evolution bin, von selber, so der Natur, kann ich mich nicht akzeptieren, behaupte ich. Wirklich menschlich akzeptieren kann ich mich nur, wenn ich mich ganz wörtlich annehme. Annehmen ist aber, das hatten wir schon gehabt, eine dreistellige Relation. Ich nehme mich an von jemand, haben wir gesagt. Ich finde mich sind zwei, ich und mich. Ich nehme mich an klingt genauso. Ich nehme mich an. Aber das ist falsches Deutsch. Es muss heißen, ich nehme mich an von jemand. Ich kann mich nicht annehmen, wenn es nicht ein jemand gibt. Dann kann ich nur aufnehmen. Ich kann etwas, was dort liegt, aufnehmen. Aber annehmen kann ich den Stift nur, wenn ihn mir jemand gibt. Und dann habe ich drei. Einer, der gibt, etwas, das gegeben wird und etwas, was angenommen wird. Deswegen sage ich sprachphilosophisch eine dreistellige Beziehung. Also, ich finde mich sind zwei, ich mich. Ich nehme mich auf sind zwei, ich mich. Ich nehme mich an sind drei. Ich nehme mich an von jemand. Das geht nicht anders, wenn man gutes Deutsch spricht. Ist annehmen eine dreistellige Beziehung. Und die haben wir heute Vormittag miteinander bedacht. Nicht? Ich, mich, von Gott her haben wir das Dreieck. Sie erinnern sich. War genau der Punkt. Also, ich behaupte, nur wenn ich meine Herkunft interpretiere als ein mir gegeben sein, dann kann ich mich annehmen Und dann ist diese Annahme schon der Grundvollzug von Dank. Ich kann es auch noch anders zeigen. Wenn ich selber mich nicht herstelle, wenn ich mich selber nicht mache, und keiner von uns hat sich selber gemacht, wenn ich mich also verdanke, das heißt neutral, ich verdanke mich jemand. Den Ausdruck gibt es wahrscheinlich in anderen Sprachen nicht, obwohl den gibt es auch im Englischen heißt es, glaube ich, I ought to, I owe me to. Ich verdanke mich jemand. Ich schulde mich jemand. Ne? Dann, wenn ich...
Ich verdanke nicht
dir. So kann man, oder ich verdanke, zum Beispiel, ich verdanke diese Rezension meines Buches einem Kollegen. Oder ich verdanke diese meine Stelle der Empfehlung von dem und jenem. Also verdanken heißt, ich weiß, dass etwas anderes die Ursache ist für das, was ich habe. Nicht? Und das heißt bezeichneterweise im Deutschen, ich verdanke. Und jetzt sage ich, wenn ich dieses Verdanken weiß und es realisiere, dann danke ich. Wer wirklich verdankt, der muss auch danken. Ja? Das Verdanken ist eine Tatsache. Ich verdanke mich jemand und das bringt die Pflicht mit sich, anständigerweise, dann auch zu danken. Wenn ich jemandem etwas verdanke, dann soll ich ihm gefälligst danken.
Und mich bedanken.
So ist es. Mich bedanken sagt man auch im Deutschen. Nein, das ist auch ein merkwürdiger Ausdruck mit dem B. Mich bedanken. Aber es gibt ihn im Deutschen. Besser heißt es, nicht, sagt man an sich nicht, sondern ich danke dir. Nicht. Aber es gibt im Deutschen diesen merkwürdigen Ausdruck, ich bedanke mich. Was eigentümlich ist, weil es ja sprachlich genau gleich gebildet ist mit ich verstecke mich oder ich bedecke mich oder ich bekleckere mich oder so ähnlich. Nicht. Immer dieses be, mich, es ist schon ein bisschen komisch, nicht? Ist so. Ist klar, ja? Ist klar? So, also, ich will behaupten, nur wer wirklich dankt, realisiert sein Verdanken und nur so kann ich meine Herkunft akzeptieren. Man kann mit seiner Herkunft nur richtig umgehen, wenn ich für sie dankbar bin. Und deswegen behaupte ich, ist Dankbarkeit der Grundvollzug des Menschen, ist der richtige Umgang mit unserer Vergangenheit und ist für mich auch ein Maßstab für den Wert eines Menschen. Also Heidegger hat uns wieder klargemacht, dass Denken und Danken von derselben Sprachwurzel kommen. Ist etymologisch ganz eng verwandt. Undankbarkeit ist Gedankenlosigkeit und Gedankenlosigkeit ist Undankbarkeit. Wenn man denkt, da hat man auch zu danken. Nicht? Nur das. So, jetzt gibt es auch noch eine deutsche Redensart, die gehört auch dort hinein. Und die sagt, dafür kann ich mich ja bloß bedanken. Das heißt, das will ich gar nicht. Ja? Da bekommt also, wird ironisch, das Bedanken in einer anderen Bedeutung genommen. Und das male ich hier auch hin. Ich schreibe nämlich hier hin, und das erinnert an gestern Abend, Protest. Es ist nämlich nicht so, dass man für alles Danke sagen kann, wenn man ehrlich ist. Gibt es Dinge, für die ich sage, die hätte ich lieber nicht erlebt, für die möchte ich nicht danken. Und dann ist das der Punkt, wo man protestiert. Wir haben gestern, habe ich kurz davon gesprochen, dass es Leute gibt, die sagen, Christen dürfen nicht protestieren, was Gott kommt, ist alles in Ordnung und okay. Aber ich meine, es gibt auch Gründe zu sagen, hier habe ich Protest, hier habe ich Rückfragen an Gott, eine Anklage an ihn. Warum machst du das? Warum tust du mir das an? Und ich behaupte, dass der Protest zwei Punkte gemeinsam hat mit dem Dank. Der erste Punkt ist, bei Protest wie bei Dank zeige ich, dass die Adresse zuständig ist. Sie hat Macht und Autorität. Ich kann mich nicht bei jemandem bedanken, der sagt, ich war es gar nicht. Dann müssen Sie meinen Schwiegervater fragen. Nicht? sondern ich kann mich nur bei dem bedanken, dem ich etwas verdanke. Und andererseits kann ich auch nur bei dem protestieren, der zuständig ist. Wenn er sagt, ich kann auch nichts dafür, ist er die falsche Adresse. Also derjenige, der protestiert und derjenige, der dankt, anerkennt die Adresse als verantwortlich, als zuständig. Das tut ja Hiob auch. Hiob sagt, Gott ist der, der zuständig ist. Und deswegen sagt er zu ihm, warum lässt du so etwas geschehen? Warum greifst du nicht ein? Und ein zweites Moment, das zwischen Protest und Dank gemeinsam ist, ist, ich glaube, dass der Adressat mit sich reden lässt. Wenn der oberste Boss nur ein Tyrann ist, kann man nicht bei ihm protestieren. Das war zum Beispiel eine Diskussion zwischen Gandhi und Buber. Gandhi hat gesagt dem Buber, ihr könnt doch zivilen Ungehorsam machen gegen den Hitler, wie ich das gegen die Engländer gemacht habe. Und der Buber geschrieben, geht eben nicht. Der Hitler ist kein Engländer. Also ich kann nur bei Leuten protestieren, bei denen es einen Sinn hat zu protestieren, weil sie noch einen Sinn für Anstand haben und Gerechtigkeit. Bei jemand anders kann ich nicht protestieren, nicht? Insofern hat der Protest und der Dank zwei Dinge gemeinsam. Nämlich genau diese Form des Anerkennung, der andere ist eine Autorität und er ist ansprechbar. Und dann schreibe ich noch ein drittes Wort hin und das heißt Confessio. Es gibt nämlich bei dem Blick auf die Herkunft auch immer Dinge, wo ich sagen muss, da habe ich es nicht richtig gemacht. Da bin ich nicht richtig umgegangen. Der Dank ist das Erste, aber zum Dank gehört immer die zweite Überlegung, bin ich denn mit dem, wofür ich da danke, richtig umgegangen? Das gehört zu jedem Abendgebet. Einmal das Zurückdenken auf das, was hat der Tag mir gebracht? Und dann zweitens, wie bin ich mit dem umgegangen, was der Tag mir gebracht hat? Ich kann nicht einfach beim Dank stehen bleiben. Ich kann nicht sagen, wunderbar, was du mir alles gegeben hast, lieber Gott. Sondern ich muss mich auch fragen, und wie bin ich denn mit dem umgegangen, was ich da bekommen habe? So ist es. Früher hat man das ja einfach nur genannt, Gewissenserforschung. Nicht? Heute sagt man, wie Sie ja wissen, lieber das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Also ich denke erst einmal, was ich bekommen habe. Aber dann denke ich schon, wie bin ich, was habe ich damit gemacht, was ich bekommen habe? Ich habe die Talente bekommen, und was habe ich damit gemacht? Habe ich sie vergraben? Oder habe ich damit getan? Nicht? Aber das Zentrum ist, ich blicke auf die Herkunft zurück, ich interpretiere die Herkunft als eine Gabe an mich selber, als eine Gabe an mich selber, deswegen danke ich, das ist fundamental schon Dankbarkeit, sie anzunehmen, ich danke ausdrücklich, da gibt es Elemente der Confessio und es gibt vielleicht auch Elemente des Protestes. Und jetzt frage ich, wie kann man anders human mit Vergangenheit umgehen? Gibt es einen anderen Vorschlag? Ich sehe keinen.
Vergangenheit zu akzeptieren?
Wie bitte?
Wie? Vergangenheit zu akzeptieren?
Ja.
Wir müssen das auch uns vergeben, oder? Verzeihen.
Ja, nicht uns selbst kann man sich nicht vergeben. Aber anderen.
Ja, ja.
Eben die lasse ich jetzt mal weg, die anderen Menschen. Nicht? Und ich bleibe jetzt erstmal nur dabei, ich und Gott. Das ist richtig, es wird noch kompliziert, wenn ich das hineintue, aber das lasse ich jetzt beiseite, vielleicht nehmen wir es nachher in der Diskussion auf. Erstmal das als Kern. So viel sage ich also als Basis. Jetzt geht es weiter. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich ja sagen, wunderbar, also bis jetzt vielen Dank für alles und jetzt, lieber Gott, mache ich alleine weiter. In Zukunft mache ich alleine. Könnte man ja so sagen, nicht? Aber ich weiß ja gar nicht, ob es eine Zukunft gibt, nicht? Ich kann ja jeden Moment sterben. Da ist nichts mit Zukunft. Also ich kann nicht sagen, vielen Dank für bisher und ab jetzt mache ich alleine weiter. Geht ja nicht. Also muss ich sagen, lieber Gott, vielen Dank für gestern und jetzt sage ich auch noch vielen Dank für morgen. Das kann ich nicht sagen, weil vielleicht gibt es gar keinen Morgen für mich. Also muss ich dann, lieber Gott, vielen Dank für morgen, nicht? Vielen Dank für morgen, wenn es ein Morgen gibt. Aber das reicht ja nicht, ich möchte ja das Morgen auch erleben. Also muss ich sagen, vielen Dank, lieber Gott, für das Morgen, wenn es das gibt, und obendrein möchte ich es gerne erleben. So redet kein Philosoph, noch nicht mal ein Philosoph. Sondern das heißt in normaler Sprache, ich bitte dich um morgen. Ich kann die Zukunft gar nicht machen, sondern ich kann die Zukunft ja nur erwarten. Und Zukunft erwarten, das nennt man hoffen. Und deswegen sagt Thomas von Aquin, das Bittgebet ist die Sprache der Hoffnung. Ich hoffe natürlich auf meine eigenen Möglichkeiten, ich hoffe auf den Weltlauf, ich hoffe, dass der Lokführer dann morgen also vernünftig den Zug fährt und nicht betrunken ist oder so etwas, nicht? Dass alles da klappt. Aber eigentlich hoffe ich auf Gott. So dass ich sage, also zur Zukunft verhalte ich mich richtig, wenn ich drum bitte, in Hoffnung.
Können wir ja sagen, dass auch Glauben ein Teil von Hoffnung?
Man, so habe ich ja gestern auch gesagt, dass früher in der Bibel gibt es noch keinen Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung. Später wird der Unterschied gemacht und ich will Ihnen den ganz präzisen Grund sagen, warum das zu unterscheiden ist. Glauben heißt Wissen, Hoffen heißt nicht Wissen. Viele Leute sagen, so im Gerede bei uns auch in Deutschland, Glauben heißt nicht Wissen. Aber das ist nicht wahr. Wer glaubt, weiß. Aber wer hofft, weiß nicht. Also im Glauben weiß ich, dass Gott mein Heil will. Aber ich weiß doch nicht, ob ich das Heil will. Also kann ich das mein Heil nur hoffen.
So, wenn Maria hat geglaubt, die hat das schon gewusst.
So ist es. Glauben heißt Wissen. Aber Hoffen heißt nicht Wissen. Und deswegen müssen wir Glauben und Hoffen unterscheiden. Und deswegen tue ich den Glauben erstmal zur Vergangenheit und für die Zukunft die Hoffnung. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ne, fragen wir mal andersrum. Wie kann ich mich denn vernünftig zur Hoffnung verhalten, zur Zukunft verhalten? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ich nenne eine Möglichkeit, wie man sich zur Zukunft verhalten kann, und das ist so die Gefahr in den Religionen, in den monotheistischen Religionen, dass man sagt, die Zukunft liegt ja schon fest. Die Zukunft ist ja selber Herkunft. Das hieß in Karl May Kismet. Nicht? Also ein Muslim, der sagt, es ist alles immer schon festgelegt. Und manchmal denken auch Christen so und Juden. Also der Gedanke, es ist ja sowieso alles festgelegt, was soll man machen? Also das Kind wird krank, warum soll ich eigentlich einen Arzt holen? Wenn Gott will, dass es gesund wird, wird es gesund. Wenn Gott will, dass es stirbt, dann stirbt es. Wofür brauche ich noch Kosten für den Arzt? Haben Leute schon so in der Antike gesagt. Und das hieß die faule Vernunft. Denn vielleicht will ja Gott ja gerade, dass ich den Arzt hole, damit das Kind gesund wird, nicht? Aber es gibt immer die Sache zu denken, wenn Gott es will, geht es auch so. Wie von diesem berühmten Juden, der da kein Geld hat. Und dann sagt er, ich werde eine Novene halten, damit ich in der Lotterie gewinne, nicht? Und am achten Tag kommt eine Stimme vom Himmel und ruft herunter, Jossel, kauf wenigstens ein Los. Kaufe wenigstens ein Los. Denn wie soll er sonst die Lotterie gewinnen? Ja. Nicht? Er sagt, ich mache eine Lotterie, ich bete zu Gott, dass ich den Hauptgewinn gewinne. Nicht? Und dann ruft diese Stimme vom Himmel, kauf ein Los. Wie soll es denn sonst gehen?
Diese,
ja, ja. Nicht? Denn sonst kann man ja keinen Gewinn bekommen. Nicht? Ach so. Also, und wie heißt das vorher, der Zettel?
Le Saint-Lô.
Also, nun will ich, dazu will ich eine Geschichte erzählen, die wird bezeichnenderweise sowohl erzählt von den Juden wie bei den Muslimen. Da war also der große Ben Akiva und hatte seine Lieblingsschüler bei sich und redete mit denen so. Und dann sieht er auf einmal hinter denen den Engel des Todes stehen und er hebt so die Arme hoch. Und dann sagt er zu seinen Lieblingsjüngern sofort, in das nächste Kutsche und hinausgefahren ins Ausland. Und dann sind die weggefahren und dann kommt der Todesengel zu ihm und sagt, ja, ich habe mich sehr gewundert, der Heilige, gelobt sei er, hat nämlich gesagt, ich soll heute Abend deine Schüler abholen da im Ausland und jetzt habe ich mich sehr gewundert, dass die da bei dir sind. Und dieselbe Geschichte wird erzählt von dem Kalifen Harun al-Rashid oder so mit seinem Lieblingsgärtner, die sind im Garten und schauen sich die Rosen an und dann sieht er auf einmal da den Tod stehen. Und dann sagt er für seinen Gärtner, du nimmst die Kutsche und du fährst an die äußerste Grenze meines Landes. Und wiederum kommt der Tod dann zu dem Kalifen und sagt, ich wundere mich sehr, ich soll nämlich heute Abend, hat Allah mir gesagt, ich soll deinen Gärtner da an der Grenze deines Reiches abholen und ich wundere mich sehr, dass der hier bei dir im Garten steht. Also diese Gleichnisse wollen sagen, was immer man macht, es ist alles immer schon vorbestimmt. Das ist die eine Weise, wie Menschen mit der Zukunft umgehen können. Die sagen, es gibt gar keine echte Zukunft. Zukunft ist immer schon Herkunft. Es ist alles schon perfekt. So sagen auch manche Leute, was soll das Bittgebet? Gott hat sowieso schon alles bestimmt. Das ist die religiöse Antwort, falsch mit der Zukunft umzugehen. Und jetzt gibt es einen falschen Umgang mit der Neuzeit. Die Neuzeit sagt für die Zukunft, ich muss planen. Ich muss planen. Aber da ist das Problem, planen tue ich ja heute für morgen und ich weiß ja gar nicht, was morgen nötig ist. Mit meinem heutigen Bewusstsein, mit meinem heutigen Horizont, mit meinen heutigen Ressourcen, mit meinen heutigen Präferenzen plane ich und entwerfe, was morgen sein soll. Kein Wunder, dass die Planwirtschaft nie funktioniert. Ich habe dann eine Unmenge von Nebenwirkungen, die falsch sind. Sieht man in der EG. Dann gibt es einen Schweineberg, dann gibt es einen Buttersee, dann gibt es einen Lehrerberg. Immerfort gibt es alle möglichen Fehlformen, weil man nicht für die Zukunft in der Gegenwart planen kann. Denn wir kennen in der Gegenwart nicht die Zukunft. Der Mensch kann sehr schlecht mit seinen Wünschen umgehen. Wo wären Sie, wenn bisher alle Ihre Wünsche in Erfüllung gegangen wären? Eben, nicht? Kann sich jeder ja mal fragen. Da gibt es so eine schöne Geschichte bei Johann Peter Hebel, das ist so einer unserer Volksdichter, Alemanne, der hat so einen Kalender herausgegeben, das Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Da erzählt er so Geschichten und Märchen und eine Geschichte handelt von einem jungen Ehepaar, die drei Wünsche freikriegen. Und da machen sie damit so einen Blödsinn, dass der junge Mann den dritten Wunsch benutzen muss, um die Wurst unter der Nase seiner Frau wieder wegzuwünschen. Da war sie nämlich gelandet. Er hatte dann hier eine Bratwurst, so wie ein Schnurrbart. Das heißt, wir gehen mit unseren Wünschen gar nicht richtig um. Ist klar? Also ich wollte erklären, dass wir in der Regel nicht gut mit unseren Wünschen umgehen. Wenn eine Fee käme und sage, du hast drei Wünsche, dann würden die meisten von uns irgendeinen Blödsinn machen. Und da gibt es eben so eine Geschichte, von diesem Johann Peter Hebel, das ist ein sehr bekannter und reizvoller und liebevoller deutscher Dichter. Und dort kommt eben so eine Geschichte vor, wo die auch so einen Blödsinn machen mit ihren Wünschen. Ich weiß gar nicht, wo der erste Wunsch für war und der zweite Wunsch. Und der dritte Wunsch war jedenfalls diese Geschichte. So gibt es ja auch diese berühmte Geschichte von der Hasenpfote, nicht? Diese grausliche Geschichte, wo wenn man mit der Hasenpfote einen Wunsch tut, der Wunsch erfüllt wird, aber auf eine ganz grausige Weise, nicht? Wo so zum Beispiel arme Eltern, die haben diese Hasenpfote und wünschen sich 100 Mark. Sie bekommen dann auch die 100 Mark, aber als Schmerzensgeld dafür, dass ihr Kind tot ist. Nicht? Also so gibt es also so Geschichten. Also es ist immer wieder so reflektiert worden, dass die Frage ist, ob wir mit unseren Plänen und Wünschen richtig umgehen können, ist sehr die Frage. Und drum scheint mir die einzig richtige Haltung zur Zukunft zu sein, ich bitte dich, und zwar ganz konkret, was ich will und wünsche, aber ich sage dazu, aber dein Wille geschehe. Derjenige, der da in der Vergangenheit sitzt, der will gar nicht bitten. Der sagt, es ist sowieso alles passiert. Derjenige, der selber plant, meint, er wüsste es am besten. Das Richtige ist einerseits, ich bitte und wünsche, und zwar konkret, und andererseits, ich bin offen und glaube, dass die Liebe auch Nein sagen kann. Wenn ich nicht erhört werde, heißt das ja nicht, dass ich nicht gehört worden bin. Das heißt nur, dass die Liebe Nein sagt.
Kann man nicht planen und trotzdem offen bleiben?
Wir müssen auch planen, nur die Frage ist, in welchem Maß. Jeder von uns muss planen, sonst können wir ja gar nicht leben. Nicht? Aber zugleich wollte ich nur zeigen, wenn ich bloß auf Planung setze, dann scheitert das Leben sicher. Ich muss also gewisse Rahmen planen oder so, aber ich muss auch genug Luft lassen. Charles Péguy lässt ja den lieben Gott reden in seinen Poemen. Und da sagt der liebe Gott, ich liebe den nicht, der nicht schläft. Weil jemand glaubt, er muss alles selber machen. Und dass er schläft und über Nacht bringe ich die Sache in Ordnung. Also wir haben nicht alles zu tun. Wir sind nicht der liebe Gott. Das ist gemeint, dass man hier ein bisschen offen bleibt. Und jetzt gibt es Leute, wie zum Beispiel die Dorothee Sölle, die sagt, Bittgebet ist Magie, das ist infantil, das ist wie ein Kind, das von der Schule nach Hause geht und unterwegs betet, dass die roten Striche von der Lehrerin aus dem Schulheft wegkommen. Und das ist natürlich Unfug. Ich sage dir gerade, was bleibt denn übrig? Entweder ich behaupte, alles ist schon gelaufen, dann gibt es gar keine Zukunft. Oder ich plane selber, dann gibt es auch keine Zukunft. Und ich sage hier, ich bin offen für die Zukunft, ich sage, was ich mir wünsche, denn Gott will auch wissen, was ich wünsche. Er fragt ja, zum Beispiel fragt Jesus den Bartimäus, was willst du, dass ich tun soll? Der soll sich das nämlich überlegen. Denn wenn Jesus den sehend macht, ist Schluss mit Betteln, dann muss er arbeiten gehen. Und deswegen sagt Thomas von Aquin, Gott verlangt von uns das Bittgebet, weil er uns die Würde der Mitursache geben will. Die Würde der Mitursache. Und dann zitiert er Aristoteles. Aristoteles hat gesagt, wenn wir etwas durch unsere Freunde tun, dann ist es, wie wenn wir es selber tun. Also wer befreundet ist mit dem Staatspräsidenten und kann dadurch Dinge erreichen, dann ist das seine Macht. Und so sagt Thomas von Aquin, unser Freund ist Gott und damit sind wir ziemlich mächtig. Wir können Gott bitten, die Welt zu ändern. Früher hatten wir gesagt, das kann doch nicht wahr sein, die Welt liegt eben fest. Heute wissen wir, dass die Welt gar nicht so fest liegt. Nicht? Es reicht ja, dass ich hier eine Pfeife ausklopfe und dann ändert sich das Klima in Hongkong. Und wenn hier ein Schmetterling mit den Flügeln wackelt, dann gibt es dort einen Taifun. Das wissen wir inzwischen, das nennt man die Chaostheorien. Nicht? Alles hängt mit allem zusammen. Und wenn ein Kind die Puppe aus dem Kinderwagen wirft, dann wackelt der Sirius. Dieser große Stern, der da so weit weg ist. Nicht? Nur merken wir es nicht, weil wir nicht sensibel genug sind. Und so kann man sagen, durch jede unserer Bitten ändern wir die Welt. Und das ist nichts Besonderes, weil wir so dauernd die Welt ändern. Wenn ich jetzt mit der Zunge wackle, verschieben sich die Moleküle hier im Raum und alles ändert sich und die ganze Welt ist anders, als wenn ich nicht mit der Zunge gewackelt hätte. So what? Also, wer Gott um etwas bittet, ändert die ganze Welt. Das soll man sich natürlich überlegen, wofür man bittet. Man kann sich zum Beispiel fragen, für wie viele Tage Regen im Jahr darf ein christlicher Regenschirmfabrikant beten? Nicht? Kann man sich ja mal fragen. Also 365 Tage kriegt er sowieso nicht. Nicht? Aber wofür, für wie viele darf er dann anständigerweise beten? Nicht? Tja, brauchen wir jetzt nicht zu klären. Aber ich meine nur. Auf der anderen Seite gibt es einen schönen Aphorismus von Lichtenberg. Lichtenberg war ein Naturwissenschaftler und eigentlich so ein etwas liberaler Spötter. Der hat gesagt, tu nichts, wozu du nicht den Segen des Himmels erflehen kannst. Das ist eine gute Lebensregel. Tu nichts, wozu du nicht Gottes Hilfe erbitten kannst. Kann man zu einem Bankeinbruch gehen und vorher noch eine Kerze aufstellen und sagen, Mutter Gottes, pass auf, dass auch alles gut klappt? Geht eigentlich nicht. Ne? Oder man kann nicht sich zum Ehebruch auf den Weg machen und vorher noch irgendwie die heilige Teresa um Hilfe bitten. Nicht? Das geht nun wirklich nicht. Also kann man sagen, man soll nur das tun, wofür man beten kann. Um Hilfe bitten ist schon eine gute Regel. Ein letzter Gedanke ist, dass die Leute sagen, Bittgebet heißt eigentlich nur, man soll sich allmählich so in den Weltlauf einstimmen. Jesus, erst weint er und schreit um Hilfe und dann sagt er, nun gut, es ist so und jetzt soll es ablaufen. Das sagen auch Leute. Das Bittgebet ist einfach nur ein Versuch, wie ich dann kapituliere. Und ich behaupte, dass das nicht stimmt. Und zwar nenne ich nur zwei Punkte. Das eine ist die Bitte um Vergebung der Schuld. Der Schuldige sagt überhaupt nicht, wie schön die Schuld und jetzt soll sie in den Weltlauf passen. Sondern er möchte ja gerade, natürlich kann Geschehenes nicht ungeschehen gemacht werden, aber dieses Verhältnis, das gestört ist zu Gott und zu den anderen Menschen, das will man doch geändert haben. Es geht hier nicht um Einwilligung, sondern es geht darum, dass etwas geändert wird. Und der andere wichtige Punkt ist für mich das Gebet für die Toten. Das ist meine Frage an, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon kurz berührt, das ist meine Frage an Humanisten, wie gehst du mit dem Tod um? Und mit der Treue zu den Toten? Wenn man für die Toten nicht beten kann, was ist das für eine Solidarität mit den Toten? Darum behaupte ich, es gibt kein humanes Verhältnis zur Zukunft, wenn ich nicht hoffe. Und es gibt keine Hoffnung, wenn sie sich nicht in Bitte auf jemand richtet. Ich glaube nicht, dass es anders ein wirklich humanes Verhältnis zur Zukunft gibt, wenn ich nicht hoffen kann auf jemanden, den ich bitten darf. Deswegen ist die Bitte die Mitte vom Gebet. Und in vielen Sprachen ist Bitten und Beten dieselbe Wortwurzel. Dank, meine ich, ist die Basis von allem Gebet. Das erste ist, dass ich danke und ich überhaupt da bin. Das zweite ist, und die Mitte ist die Bitte, und was jetzt als Spitze hinkommt, das können Sie sich schon denken. Hier schreibe ich Gegenwart, hier schreibe ich Liebe und hier schreibe ich Lobpreis. An sich ist Lob das Schwierigste, was es gibt. Die Frage ist, ob es überhaupt erlaubt ist. Stellen Sie sich vor, Sie fallen in den Fluss und Sie sind am Ertrinken und jemand zieht Sie raus. Dann werden Sie ihm doch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, brav, ich lobe dich, Note 1. Nicht? Oder 10 Punkte, je nachdem, was für ein System da ist. Sondern dann sage ich danke. Oder manchmal steht in Doktorarbeiten drin, dann denkt so der Student, er macht damit seinem Professor eine Freude und schreibt da rein, wie Professor Splett in großartiger Weise gezeigt hat. Und ich sage, wie kommt er dazu, mich zu loben? Woher will er das denn wissen? Jemand, der unter mir steht, hat mich nicht zu loben. Sondern zu loben hat jemand, der über mir steht, aber nicht der unter mir steht. Das ist eine Unverschämtheit eigentlich. Nee? Und so ist also die Frage, darf denn das Geschöpf Gott eigentlich loben? Was weiß denn das Geschöpf von Gott? Das ist so ähnlich wie der Hund von einem Nobelpreisträger. Und der sagt zu einem anderen Hund, ich habe aber einen tollen Herrchen, das kauft mir immer Schappi, nicht? Als ob das die eigentliche Größe von dem Herrchen wäre, nicht? Die Größe von dem Herrchen ist nicht, dass er Schappi kauft, sondern dass er ein Nobelpreisträger ist, nicht? Also ist das mit dem Lob so eine Sache. Trotzdem meine ich, wenn Gott uns wirklich uns gibt, dann gibt er uns auch, dass wir geben können und Lobpreisen können. Und was ist nun das Besondere beim Lobpreis? Beim Lobpreis heißt, da denke ich nicht an die Vergangenheit, ich denke nicht in die Zukunft, sondern hier ist ganz dieser Ineinanderblick der Liebe, den wir heute Morgen gehabt haben. Nicht? Ganz dieser Ineinanderblick der Liebe, ganz selbst vergessen, sagt man, wie herrlich, dass es dich gibt, dass es so etwas gibt wie dich. Hier ist das Selbst ganz vergessen. Ich verleugne mich nicht, ich verdränge mich nicht, ich habe mich einfach vergessen, weil ich eben ganz weg bin, weil ich ganz entzückt bin. Und diese Erfüllung der Liebe und des Jetzt, hier ist das Jetzt nicht mehr die Linie, das Z oder J ist schon weg, sondern hier ist jetzt dieser Augenblick, die Stunde, der Ineinanderblick, wo die Zeit steht. Die Zeit fließt nicht mehr, sie steht, wie in einem Fest. Normalerweise fließt die Zeit und dann steht sie. Dann gibt es die Bilder, die sagen, sie ist wie ein Wirbel, wie ein Kreisel. weil es so rauschhaft oder ekstatisch ist. Und dann gibt es das so ähnlich, wenn ein Fluss in einen Teich fließt, die Zeit steht und dann fließt sie erst wieder weiter. Aber im Augenblick des Festes bleibt die Zeit stehen, gewisserweise. Es ist dieser Augenblick des Ineinanderblicks, der dort da ist. Und das erfüllt sich im Lobpreis und das ist die eigentliche Spitze. Das ist die eigentliche Spitze vom Gebet. Also die Basis von allem ist der Dank, die Mitte ist die Bitte, Vater unser besteht aus Bitten, und die Spitze ist der Lobpreis. Und das ist irgendwie der Adel des Menschen, das ist die Göttlichkeit des Menschen. Also der Mensch denkt nicht mehr an sich, er bittet nicht, er dankt nicht, er lobt einfach Gott. Kann er, das kommt auch gleich noch, aber erstmal muss ich das festhalten. Zum Beispiel diese berühmte Zeile aus dem Gloria, die ist für mich die deutliche Form, da heißt es, wir danken dir, weil du so herrlich bist. Das hat in der ersten Form noch, in der syrischen Frühform, geheißen, wir danken dir wegen deiner Barmherzigkeit, weil du barmherzig bist. Und bei Barmherzigkeit denkt man immer noch an sich, weil du uns barmherzig bist. Aber wenn ich sage, ich danke dir, weil du so herrlich bist, denke ich nicht mehr an mich. Und deswegen ist das der größte Adel des Menschen, dass er selbst vergessen, ohne Gedanken an sich und andere, einfach Lob preisen kann. Deswegen ist das die Spitze. Deswegen können wir das auch nicht dauernd. Noch nicht mal die Mönche können das dauernd. Die machen das 7-mal am Tag, aber zwischendurch müssen sie essen, arbeiten und schlafen. Und deswegen hat C.S. Lewis einmal gesagt, hier die ganze Zeit also anzubeten oder so, das wäre Schule schwänzen, sagt er. Aber Schwänzen der Schule, also dass man, was heißt das jetzt, in welcher Sprache, also Schule schwänzen, das heißt, dass man nicht in die Schule geht, sondern sich vergnügt. Wenn das Kind nicht in die Schule geht, blau machen, ja. Oder so. Ne? Aber er sagt, was hier auf Erden Schule schwänzen wäre, das ist Business of Heaven. Business of Heaven. Der Lobpreis ist Business of Heaven. Das ist schön, nicht? Business of Heaven. Es ist das Geschäft im Himmel. Hier wäre es Schule schwänzen. Hier gibt es das morgens eine halbe Stunde und nochmal Anbetung und so, aber nicht immer, nicht den ganzen Tag. Jetzt machen wir Philosophie. Nicht? Aber im Himmel, Business of Heaven. Business of Heaven. Business. Business heißt Geschäft, Beruf. Arbeit, Job. Ja, ja, ja. So, und jetzt kommt noch ein wichtiger Schritt. Jetzt steht das alles so nebeneinander. Und jetzt sagt Augustinus, ich kann ja von der Herkunft nur reden, jetzt, insofern ich mich daran erinnere. Die Herkunft muss eine gegenwärtige Herkunft sein. Und die Zukunft, auf die blicke ich jetzt schon voraus, sie muss eine gegenwärtige Zukunft sein. Und so ist natürlich der Glaube, glaubende Liebe, und die Hoffnung ist hoffende Liebe. Und der Dank ist Lobpreis, der dankt von einem Geschöpf, das abhängig ist. Und die Bitte ist Lobpreis eines Geschöpfes, das angewiesen ist. Deswegen erwartet Gott ja von uns, dass wir etwas von ihm erwarten. Denken wir an den König Ahas. Zu dem kommt der Jesaja und sagt, wünsche dir ein Zeichen vom Herrn. Dann sagt der Ahas, was soll ich denn? Der Karren ist so im Dreck, ich will ja Gott gar nicht mehr behelligen. Und was sagt dann der Prophet zu Ahas? Er sagt, du fällst meinem Gott lästig. Also man wird Gott lästig, wenn man nichts von ihm erwartet. Denn er erwartet von uns, dass wir was von ihm erwarten. Das gehört dazu. Und deswegen muss ich das so ineinander schieben, muss sagen, an sich gehört das so in eins, aber zugleich ist es diese Struktur. Und jetzt frage ich nochmal, wie können Menschen mit ihrer Zeit, die Herkunft uns entzogen, die Zukunft haben wir noch nicht, die Gegenwart ist sofort weg, wie können wir menschlich mit der Zeit umgehen, wenn wir es nicht so machen wollen? Ich sehe keinen Weg. Ich sehe keinen Weg, wie man anders mit Zeit umgehen kann, im Grunde gestellt, als in dieser Weise. Und darum meine ich, ist das also eine Anthropologie, eine christliche Anthropologie, die ihr sagen kann, wie habe ich also mit Zeit, mit meiner Zeitlichkeit umzugehen, mit dem, was vergeht und mit dem, was kommt. Denn Zeit ist ja nicht zuerst, was vergeht, sondern Zeit ist zuerst das, was auf mich zukommt. Zeit bekomme ich geschenkt in jedem Augenblick. Und nur wenn ich sie geschenkt bekomme, kann ich mir sie dann nehmen für jemand anderen oder für ein Thema oder für eine Aufgabe oder so etwas. Zeit ist immer Zeit der Gnade. Weil Paulus an einer Stelle schreibt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Zeit ist immer Zeit der Gnade, denn ich kann mir Zeit nicht selber machen. Die kann ich nur geschenkt bekommen.
Es gibt eine Philosophie, eine Definition von der Welt?
Man kann sagen, es ist Reden zu Gott, würde ich am ehesten sagen. Reden zu Gott. Ja. Wort zu Gott. Ich weiß nicht, also ich habe es jedenfalls selber für mich gefunden und gemacht vor ein paar Jahren. Da hatte ich einen Artikel zu schreiben über das Gebet, der Pater Rana hatte einen zu schreiben und ich für eine Festschrift von einem meiner Lehrer, von den Jesuitenpatres in Pullach in München. Das ist in dem Buch drin, das Sie hier auch haben, das ist drinnen in dem Buch Gott ergriffen. Das habe ich beim letzten Mal, wie ich da war, ja dem Jürgen Mattis gegeben, meine beiden letzten Bücher, also Gott ergriffen und zur Antwort berufen. Und ich habe sie ja beide gestern auch mitgebracht für die Gäste, so wenn das jemand so kaufen wollte oder so. Und da ist ein Kapitel drin, genau über diese Philosophie des Gebets. Und da ist das auch mit einem Schema. Da ist auch das Schema drin, können Sie gucken in dem Buch. Außerdem können Sie das über das Gebet auch finden, etwas knapper, wenn Sie im Internet gucken. Da gibt es von mir eine Bibliografie und es gibt Texte von mir. Also wenn wir gucken in St. Georgen, stgeorgen.de, glaube ich, heißt es. Oder Sie können gucken St. Georgen und dann kommt ein Punkt und dann Uni Frankfurt. Uni Frankfurt. Und dann geht es weiter, dann kommt jetzt Lehrende. Lehrende und wieder ein Schrägstrich. Und dann kommt Splett. HTML. Und da gibt es Texte von mir. Und bei den Texten gibt es ein kleines Buch, das heißt irgendwas mit Anruf, glaube ich. Und da heißt das vierte Kapitel, heißt auch Philosophie des Gebetes, da ist es auch noch einmal drin, da kann es sich jeder herunterladen. Wo das Buch mal da ist. Ich meine, ich habe es richtig geschrieben, ich muss mal gucken. Irgendwo steht das hier, glaube ich, geschrieben. Ja, www.sankt-georgen. Punkt. Uni-Frankfurt. Dann habe ich das DE vergessen. Natürlich. Irgendwas vergesse ich doch immer. DE. Natürlich, sonst wissen die ja nicht, wo es ist.
Das ist Punkt.de.
Ja, Punkt.de. Frankfurt.de. Dann dieser Flash. Und dann kommt Lehrende. Klein geschrieben, Lehrende. Früher hieß das, glaube ich, Dozenten oder Bibliografie. Jetzt heißt es Lehrende. Und dann kommt wieder ein Schrägstrich und dann kommt splett.html. Und dann gibt es da ein paar Texte von mir. Und das eine ist ein Buch, das heißt eben irgendetwas mit Anruf oder so etwas. Das werden Sie dann ja sehen. Und da heißt, das hat vier Kapitel und ein Kapitel heißt irgendwas mit Wort zu Gott oder Gebet. Und da haben Sie diesen Text auch nochmal und auch mit einer Skizze, über die ich hier hingemalt habe. Wo das noch einmal da ist.
Gibt es nicht auf Französisch?
Nein, das hat niemand übersetzt bisher. Nein, das ist nicht bloß der Punkt. Nein, es hat sogar jemand mal ein Buch von mir übersetzt, das hieß Zeugnis der Freude, aber er hat keinen Verleger dafür gefunden. Denn in Frankreich wird offenbar noch weniger christliche Literatur gelesen als in Deutschland und dann ist es noch schwieriger, da Verlage zu finden. Sind verschiedene Verlage ja auch eingegangen oder so, darum ist es schwierig. Ich schreibe manchmal in der Communio, gibt es Artikel von mir, auch in der französischen Communio, und dann habe ich einen Artikel in diesem Lexikon für Theologie, in dem großen drin, über Religionsphilosophie, aber sonst, und in Sacramento Mundi, das gab es ja auch, glaube ich, auf Französisch, da sind auch einige Artikel von mir drin, aber sonst von den Büchern nicht. Da gibt es ein Kapitel auch in diesem selben Buch, nicht jetzt in dem Buch, im Internet gibt es übrigens auch, in diesem Buch ist auch ein Kapitel über Leiden drin. Aber dass die letzte Äußerung, mein letzter Text, ich habe oft über Leid geschrieben, weil es immer wieder nötig ist und vorkommt, der letzte Text ist in diesem Buch Gott ergriffen auch. Das hier. Das ist mein letzter Text. Es, ja, man kann auch sagen, das ist das letzte Buch, ja. Da finden Sie in den Fußnoten, Auseinandersetzung mit den anderen Autoren, ist dort alles drin. Das habe ich ja hier weggelassen, nicht? Weil das ja hier nicht so interessant ist für die Einzelnen. Aber dort ist das mit da, die Diskussion mit der Free Will Defense und mit überhaupt Positionen, angefangen von Heraklit. Und all die Namen sind dann dort, das sehen Sie da. Ja, früher hatten sie alle meine Bücher mal, oder fast alle, die sind nur verschwunden, ich weiß nicht, wer die immer mitnimmt oder so, nicht? Da war ein Buch über Konturen der Freiheit, da war ein Kapitel über Schuld drin, es gibt, nicht? Muss man immer mal wieder sehen. Ja. Nee, Schuld ist ein Thema, über das sonst die Philosophen nicht schreiben, darum habe ich in diesem, es gab ein Lexikon bei uns, das hieß philosophische Grundbegriffe. Und dann haben die mich gebeten, den Artikel über Schuld zu schreiben. Ich wollte eigentlich lieber schreiben über Religion oder Gott. Da haben sie gesagt, nein, das können auch andere, aber über Schuld schreibt sonst niemand. Und dann habe ich den Artikel über Schuld geschrieben, sehr stark orientiert an Paul Ricoeur. Das ist eben, wie wir ja beim letzten Mal noch besprochen haben. Das finden Sie also in Konturen der Freiheit. Oder in diesem, das gibt es noch, dieses Lexikon. Das gibt es dann nochmal eine neue Ausgabe in Taschenbuchform und so. Lexikon der philosophischen Grundbegriffe. Da ist mein Artikel über Schuld drin. Das ist immer eingehört. Aber das meine ich, ist wirklich eine Weise, wie ich meine, dass man auch philosophisch erstmal über Gebet reden kann. Etwas anderes sind dann die konkreten Fragen, wie sieht das nun aus, wie geht man damit um, was muss man tun, um richtig zu beten, wie ist das mit persönlichem Gebet, gemeinsamem Gebet. Aber erstmal diese anthropologische Grundlegung, dass es überhaupt einen Ort hat, dass man da sagen kann, ohne das weiß ich gar nicht, wie man menschlich richtig soll leben können. Ohne diese Grundhaltung. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch genannt, Gebet als menschlicher Grundakt oder so ähnlich. Ich glaube, das ist sogar so heißt das Kapitel. Dass man das ja sieht. Es gibt, ich glaube, 3 oder 4 Texte von mir. Also ein paar von uns haben dort Texte hineingestellt, damit man sie dann greifen kann. Es ist noch ein Text über Opfer drin von mir, glaube ich. So. Ja, ist das akzeptabel? Haben Sie Einwände, Rückfragen, Kritik, Widerspruch? Also ich meine wirklich, dass die Basis von allem die Dankbarkeit ist, weil es so das Entgegennehmen ist, das Annehmen, das Empfangen, dann miteinander durchgeklärt, das allererstes. Und dann die Bitte. Die Bitte ist die Form von Dank in der Zukunft. Wenn ich dankbar bin, dann heißt das für die Zukunft, ich bitte. Und wer nicht bittet, ist nicht dankbar. Das haben Sie, deswegen schauen Sie mal unsere Gebete an im Gottesdienst. Die fangen immer an, du hast dein Volk nicht in Ägypten gelassen oder du hast deinen Sohn nicht im Tode gelassen oder du, der du uns schon immer geholfen hast, dich bitten wir. Das heißt, es geht los mit einer Erinnerung, der Fachausdruck heißt Anamnese in der liturgischen Wissenschaft. Es geht los mit der Anamnese Und dann kommt die Bitte in die Zukunft hinein. Und deswegen ist Gott so gekränkt, wenn man ihn nicht bittet, weil das heißt, dass man nicht dankbar ist. Denn Gott sagt nämlich, ich habe gezeigt, dass man sich auf mich verlassen kann, bitte verlass mich auf dich, dich auf mich.
Ich verstehe nicht ganz. Mit Lobpreis ist schon die Vergangenheit.
Was ist Vergangenheit?
Der Lobpreis. Insofern, dass wir Gedanken für das, die wir bekommen haben.
Das meine ich wäre eben das. Ich behaupte, der eigentliche Lobpreis ist zu unterscheiden davon. Es ist wahr, dass Ihr Lobpreis, wie Sie ihn machen, beides hat. Es hat Dank für das, was ich konkret bekomme. Aber ich meine, dass die Spitze vom Lobpreis, auch bei dem morgendlichen Lobpreis, nicht sein sollte, was wir bekommen, sondern dass er so herrlich ist, wie er ist. Ganz ohne Vergessen. Und dann ist es wirklich die reine Gegenwart. Da wird nicht an morgen gedacht und nicht an gestern. So ist es. Ja, jetzt sehe ich ihn. Ja, nicht? So wie wenn jemand eben seine Liebste trifft und sagt, er denkt jetzt auch nicht, gestern war aber wunderschön oder so, das kommt später. Sondern einfach, dass es dich überhaupt gibt und wie herrlich und wie wunderbar, das kann ja gar nicht wahr sein, dass es dich überhaupt gibt oder so. Ne? Also dieses Wunder als allererstes, was dort steht. Das meine ich, sei diese Spitze, die dorthin gehört. Tatsächlich mischt es sich. Und deswegen frage ich mich, wie weit nicht auch im Lobpreis auch Bitte vorkommen darf. Das lassen Sie mal so ein bisschen weg oder so. Ne? Gut, das ist Ihre Sache, ich sage bloß für mich. Ne? Das ist sozusagen, die würden für mich dann auch mit hineingehören. Aber der reine Lobpreis ist tatsächlich nur du und sonst nichts. Und dann gehört die andere Form hinein und ich meine, es dürfte an bestimmten Orten auch ein bisschen der Protest hineingehören. Weil man darf ja Gott sowieso nichts vormachen. Wenn das, ich sage das meinen Studenten so, sage ich, dann geht ihr in die Kirche und betet für das Reich Gottes. In Wirklichkeit wollt ihr beten, dass ihr morgen euer Examen gut macht. Dann betet doch darum, verdammt nochmal. Er merkt es ja sowieso, der kann ja ins Herz gucken. Müsst ihr doch nicht so tun, als wärt ihr so selbstlos und würdet nur an das Reich Gottes denken. Ist doch gar nicht wahr. Seid doch ehrlich. Nicht? Es gibt ja nichts, wofür man ihn nicht bitten kann, weil er sowieso alles weiß. Und dann sagen manche Leute, nein, das eine muss ich selber tun und ich bitte nur für das, was ich nicht selber tun kann. Das ist Unfug, denn damit ich selber was tun kann, muss ich ja darum bitten, dass ich selber tun kann. Muss ich ja die Kraft dafür kriegen, es muss mir ja geschenkt werden. Es gibt überhaupt nichts, wofür man nicht bitten kann. Es ist nicht zu groß und nicht zu klein, wenn man wirklich Vertrauen hat. Schon gegeben. Außer, was ja immer dazu gehört, außer du, dein Wille ist anders. Nicht? Zum Beispiel Jesus hat auch gebeten, lass den Kelch vorübergehen, sagt er, aber dein Wille geschehe. Gut. Nicht? Dass genau das noch hineinkommt, glauben wir also, dass er uns liebt, auch wenn er uns etwas nicht gibt. Das ist eben die Frage. Oder denken wir dann, er ist zu geizig, zu karg, er will nicht oder so. Nicht? Sondern wir sollten dann glauben, dass es Zeichen seiner Liebe ist, dass er uns nicht erhört. Auch wenn wir nicht verstehen, wie das ist.
Wie ist es mit dem Lobpreis, weil beides Dankgebet und also zu danken und zu bitten, ist auch in
Zwingung. Gehört im Lobpreis hinein. Ich meine, derjenige. Eben weil wir ja zeitliche Wesen sind, können wir hier auf Erden nicht ganz aus der Zeit herausgehen und das sollen wir auch gar nicht. Das darf ja alles sein, es soll nur auch diese Spitze mithaben. Und ein zweites, denken Sie an den Anfang vom Vaterunser in der Messe. Der Unterschied zwischen Gott und Mensch bleibt dadurch gewahrt, dass der Mensch darum bittet, Gott loben zu dürfen und dafür dankt, dass er ihn loben darf. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man Gott loben darf. Das ist selber schon ein Geschenk, dass wir ihn loben dürfen. Dass wir uns das überhaupt erlauben dürfen, ihn da zu behelligen. Oder so. Das ist ja nicht selbstverständlich. Da gibt es auch so Legenden von den Rabbinen, dass also der Kaiser, dass der Rabbi Akiva ist das dann meistens, dass der gesagt hat zum römischen Kaiser, ja, wir bitten Gott am Morgen und am Abend, aber nicht dauernd. Und dann sagt der Kaiser, ja, bist du denn nicht fromm? Und dann sagt der Akiva, geht dann weg und kommt nach einer Stunde wieder und schreit, Ave Cäsar. Nicht? Und nach einer halben Stunde kommt er wieder und schreit, Ave Cäsar. Nicht? Und der Cäsar sagt, was ist denn da los? Hat er gesagt, was hast du gesagt, ich soll dich dauernd loben. Und deswegen lobe ich Gott nicht dauernd, damit er zwischendurch die Ruhe von mir hat, sondern morgens und abends. Das muss man nicht so sehen. Aber ich will nur sagen, solche Gedanken gehören da hinein bei den Rabbinen, weil die ein waches Bewusstsein dafür haben, mehr als die Christen, für die Differenz zwischen Gott und Mensch. Kierkegaard hat ja gesagt, Christus hat die Christen frech gemacht. Nicht? Also wenn man sieht, wie die früher die Juden Angst hatten vor dem Berg Sinai, nicht? Der Mose geht da rauf, man denkt sich, na geh mal alleine, ob du wieder runterkommst, wissen wir ja nicht genau, nicht mit dem Blitz und Donner. Und jetzt guck mal, wie heute in so einer normalen Gemeinde die Leute zur Kommunion vorgehen. Alles drängelt davor, keiner bleibt in der Bank. Und alle drängeln wieder zurück und schicken es so zwischendurch in den Mund und so irgendwie oder so. Nicht? Überhaupt nichts von Respekt und Furcht oder Ehrfurcht. Da kann man schon verstehen, dass der Kierkegaard gesagt hat, Christus hat die Christen frech gemacht. Ich meine, man könnte mit Gott einfach so umgehen wie mit irgendeinem Kumpel und vergisst ganz, dass er die göttliche Majestät ist. Also diese Dimension, die da auch hineingehört. Ne? Andererseits ist es natürlich unser großes Geschenk, dass wir Christen sein dürfen, wo wir wissen, der Sohn Gottes ist unser Bruder. Natürlich gehören wir jetzt zur Mischpoke, nicht? Und sind damit in der Verwandtschaft drin. Ist ja richtig. Aber man sollte doch nie vergessen, dass wir durch Gnade sind. Und dass deswegen so dieses Gefühl so der Ehrfurcht und der Differenz bleiben müsste dabei. Und dafür haben die Juden stärkeres Bewusstsein als wir. Natürlich. Weil die auch in dem Sinne keine Inkarnation haben, natürlich. Aber deswegen kann man sich von allen Religionen was gesagt sein lassen. Vom Buddhismus zum Beispiel, dieser Sinn fürs Geheimnis, nicht? Für diesen Respekt, dass wir das nicht alles wissen. Und darum meine ich, ist es richtig, in dem Lobpreis stecken wir alle mit drin und unser ganzes Leben steckt mit drin, soll ja auch sein. Aber es soll auch immer diese Spitze haben, wo wir selbst vergessen, nur von ihm erfüllt sind. Und dafür danken und darum bitten. Dann geht es, damit genau diese Distanz, dieser Respekt gewahrt bleibt. Und deswegen heißt ja auch dollerweise die Formel im Gloria, wir danken dir wegen deiner Herrlichkeit. Um genau das auszudrücken, nochmal den Abstand, der da drin ist. Ist ja kein souveränes Lob, so von außen oder so überlegen, nicht? Sondern es ist ja selber das nochmal ein Dank. Also wie verbinde ich in der richtigen Weise Intimität und Respekt? Das ist das Problem. Nicht? Wo die einen in der Gefahr sind, also die Intimität wegzulassen und die anderen den Respekt. Und das wirklich auszubalancieren. Und das gilt natürlich für alle Bestimmungen, das gilt für die Confessio, das gilt für den Protest, für den Dank, für die Bitte, für alles das mit. Nicht? Und deswegen gehört sowas wie Körperhaltung und all das da auch mit hinein und so Sachen, Form. Nicht? Das könnte man dann alles erörtern. Das hat alles seinen Ansatzpunkt darin. Da gar kein Problem. Ja, alles klar. Ja. Dann können wir Schluss machen. Alles klar. Und Sie wissen alles, nicht?
Das war klar.
Ja, sagt man in der Philosophie, nicht? Man ist am Ende noch genauso verwirrt wie vorher, nur auf höherem Niveau. Das ist schon mal nicht da. Ja, schönen Dank. Dann sehen wir uns, wer mag, heute Abend.